Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Was soll man am Ende dieses Tages sagen? 50.000 Menschen, ausverkauftes Stadion beim Fußballderby Köln gegen Gladbach. Die Kölner Fans nach dem 4:1-Sieg freudentrunken. Oder auch dichtes Gedränge, kaum Platz zwischen den Messeständen bei der Comic- und Fantasy-Messe Comic-Con in Stuttgart. Viele Besucherinnen und Besucher dabei in selbstgemachten Kostümen in der Rolle ihrer Lieblingsfiguren aus Filmen, Comics und Computerspielen. Fußball und Fantasy, Vergnügungen am Abgrund. Bei diesen Bildern kann man nur fassungslos den Kopf schütteln. Viel sorgsamer gehen die Theater mit ihren Besuchern um. Heute zum Beispiel im Staatstheater Mainz bei einer Schauspieluraufführung oder in der Komischen Oper Berlin bei einer Opernpremiere. Wir werden gleich darüber sprechen. Außerdem geht es hier in Fazit um Theater und künstliche Intelligenz und um die wahnwitzige Fälschung der Hitler-Tagebücher, die mal wieder Stoff für eine Fernsehserie hergegeben haben. Es ist eine grausame Geschichte zwischen Ehepflicht und wahrer Leidenschaft. Katja Kabanova, gefangen in einer schrecklichen Ehe, geplagt von einer kalten Schwiegermutter, gibt ihren Gefühlen nach und bezahlt den Ehebruch mit ihrem Leben. Verzweifelt stürzt sie sich in die Fluten der Wolga. Ein bewegendes Stück Musiktheater mit einer ausdrucksstarken, ungemein expressiven Musik von Leos Janacek. Am Abend hat die niederländische Regisseurin Jetske Meinzen an der Komischen Oper in Berlin ihre Interpretation dieses Frauenschicksals gezeigt. Uwe Friedrich hat die Premiere gesehen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie so oft in der Oper, eine Frau muss sterben. Ein tragischer Tod, der vorgezeichnet war, auswegslos. Die Situation, das Scheitern, die familiären, die gesellschaftlich engen Strukturen. Da ist es natürlich besonders spannend, was eine Regisseurin aus diesem Schicksal macht, wie sie es deutet. Was macht denn die Niederländerin Meinzen daraus?
Interessanterweise macht sie daraus konsequent ein Kammerspiel. Sie hat sich von Julia Katharina Berndt, der Bühnenbildnerin, vier identische Räume bauen lassen. Die sind immer so etwa zwei Drittel der Bühnenbreite. Also man sieht immer schon den Rand des Nachbarraums, wo dann parallel irgendwas passiert in dieser Familiengeschichte. Und ich sagte schon, Innenräume, klaustrophobisch. Die Gesellschaft, der Druck der Gesellschaft auf diese Ehe, auf das Verhalten dieser sehr sehnsuchtsvollen Frau Katja, das ist vollkommen ausgeblendet. Wir haben nur die kleine Familiengeschichte, das verzwergt das Stück. Und Sie haben gesagt, Katja geht zum Schluss in die Wolga. Hier geht sie nicht in die Wolga. Sie vergiftet sich und bleibt die ganze Zeit auf der Bühne. Wir sehen ihr beim Sterben zu. Auch das halte ich doch für einen Fehler, denn für mich persönlich gibt es nichts Schrecklicheres, als in einen Fluss zu gehen als Freitod, dass diese Frau dann weg ist, weggeschwemmt wird vom Fluss.
Nachdem sie gerade noch mal ihren Liebsten gesehen hat.
Das ist so erschütternd, dieser Schluss, diese Oper. Die ganze Oper ist grauenhaft, ist so voller glühender Sehnsucht und von zerstörten Träumen. Und dessen beraubt sich jetzt Meinzen, indem sie die Geschichte so sehr verkleinert.
Also in Anführungsstrichen nur eine Beziehungstragödie, nur Familie, das ganze ländliche Umfeld ausgeblendet. Wie sie
vollkommen standen. Ausgeblendet. Wir hören den Chor nur aus dem Hintergrund. Was ich eine gute Idee finde, ist in diesem Gewitterbild, also sie betrügt ja ihren Mann, der Mann verreist, sie betrügt ihn über einen längeren Zeitraum, dann sind die in der Kirche, es gewittert und das Gewitter zwingt Katja zum Bekenntnis. Und das ist dramaturgisch tatsächlich heute ja ein Problem, weil man sagt, wer soll denn noch Angst vorm Gewitter haben? In Wahrheit ist ja auch gemeint, es ist dieser innere Druck, unter dem Katja steht. Das funktioniert sehr gut, dass man merkt, dieses Gewitter, es blitzt auch nicht in der Inszenierung, das Gewitter ist überhaupt nicht nötig. Sie hat diesen Zwang so verinnerlicht, dass das aus ihr rausbrechen muss. Also es gibt Momente, es ist auch sehr gut gearbeitet. Das ist handwerklich, habe ich gar nichts an dem auszusetzen, was jetzt Meinzen da macht. Die Grundentscheidung halte ich für problematisch.
Jetzt gibt es eine enge Verzahnung zwischen musikalischem und szenischem Geschehen. Und da sollten wir, Herr Friedrich, natürlich auch auf die Dirigentin des Abends zu sprechen kommen. Giedrė Šlekytė, eine litauische Dirigentin. Wie interpretiert sie denn diese expressive Musik von Janacek?
Ich würde sagen, sie koordiniert das eher, als dass sie diese großen utopischen und Sehnsuchtsräume öffnen kann. Es fängt ja schon im Vorspiel an, wie immer bei Janacek-Musik. Schon das Vorspiel kann einen umhauen, wenn die Pauken einsetzen, die bei diesem Komponisten immer extreme Bedeutung tragen. Hier saß ich und dachte, ja, der Pauker ist auch da. Und es bleibt unterkühlt, das korrespondiert mit der Bühne, aber auch das führt dazu, dass ich die ganze Zeit dachte, Sehnsucht, das Stichwort ist Tod, natürlich auch, aber Katja redet immer davon, dass sie woanders, dass sie etwas anderes sich erträumt. Diese Räume werden auch vom Orchester kaum geöffnet.
Also szenisch ein bisschen Enttäuschung, musikalisch auch eine Enttäuschung, so wie Sie es schildern, Herr Friedrich. Jetzt sollten wir natürlich auf die Titelpartie zu sprechen kommen, Annette Dasch.
Annette Dasch, die Berliner Sängerin, die hier auch sehr gefeiert wurde, sie spielt diese Frau, die sich schon jung in ihr Schicksal gefügt hat, diese im Grunde auch schon früh verblühte und doch recht hoffnungslose und singt das auch, spielt das sehr gut, singt es und ich würde jetzt sagen, sie hat auch in der Stimme dieses verhärmte, verblühte. Wir hören mal einen Ausschnitt aus dem Schlussmonolog der Katja. Annette Dasch als Katja im Schlussgesang, kurz bevor sie dann stirbt. Wirklich großartig sind die Tenöre, die haben bei Janacek immer viel und Anspruchsvolles zu tun. Timothy Oliver als Kudriash, Stefan Rügamer als dieser schwache Trinker Tichon, der hat nochmal eine große Karriere jetzt in diesen Jahren in solchen Rollen. Und Magnus Vigilius als Boris Grigorievich. Also die Tenöre, wirklich gut, wirklich überzeugend. Da kommt dieses glühende Mal zum Aufschein, was ich sonst an dem Abend eher vermisst habe.
Katja Kabanova, inszeniert von der niederländischen Regisseurin Jetske Meinzen, dirigiert von der litauischen Dirigentin Gyetre Schlekite, mit Annette Dasch in der Titelpartie, die Musik von Leos Janacek an der Komischen Oper Berlin. Danke, Uwe Friedrich. Hochstapelei ist eigentlich kein Straftatbestand, doch wenn sie mit Amtsanmaßung, mit Betrug oder Urkundenfälschung daherkommt, dann ist das selbstverständlich dann doch kriminell. Das Thema hat viele Facetten. Ein Mensch gibt vor, eigentlich ein anderer zu sein, eine andere Identität zu haben. Er spielt eine Rolle und das führt uns nicht selten schnurstracks zur Maskerade oder zur Köpenickiade. Der Liechtensteiner Autor Benjamin Quaderer hat in seinem Debütroman Für immer die Alpen die Geschichte des Hochstaplers Johann Kaiser erzählt.
Ich bin nicht der, für den du mich hältst.
Für wen halte ich dich denn?
Gute Frage.
Du denkst zu viel.
Ja, nein, egal. Wirklich, Elisa. Ich bin nicht der, für den du mich hältst.
Und jetzt?
Ich bin der Sohn eines Milliardärs. Du lachst. Ja, das stimmt. Ich heiße mit Nachnamen Hilti und stamme aus dem Schoß der Bohrmaschinenfabrikanten.
Und jetzt?
Wie und jetzt? Naja, ich wollte, dass du das weißt.
Ja, das weiß ich ja jetzt.
Aus dem Buch von Benjamin Quaderer ist jetzt ein Theaterstück geworden, uraufgeführt am Staatstheater in Mainz. Die Premiere hat für uns Björn Heyer gesehen. Er ist jetzt aus Mainz zugeschaltet. Herr Heyer, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, hallo.
Da gibt sich dieser Johann Kaiser als Milliardär aus. Was ist das denn für eine Figur? Wie kommt er denn dazu, ein solches Spiel zu spielen?
Genau, es ist natürlich ein Typus, der sehr stark verankert ist in der Dramen- und Literaturgeschichte. Denken Sie an Thomas Manns, Felix Krull oder dem bereits von Ihnen erwähnten Hauptmann von Köpenick. Das sind natürlich Gestalten, die auch hier in dieses Drama mit einfließen. Nur haben wir es hier in dem Fall auch, man würde vielleicht so ein bisschen altdeutsch sagen, von einem Nepper, Schlepper und Bauernfänger mit einer tatsächlichen realen Figur als Vorbild zu tun, nämlich Heinrich Kieber, der ja dafür bekannt bekannt war, dass er 2002 eine CD in die Bundesrepublik aus Liechtenstein geschmuggelt hat, auf der diese ominösen Steuerdaten sich befanden. Und er ist dadurch ja Vermögen geworden, aber zugleich auch zur großen Persona non grata für das Fürstentum Liechtenstein. Und ja, man kann eigentlich sagen, er ist bis heute irgendwie auch der Staatsfeind Nummer eins geblieben. Benjamin Quaderer hat da den Roman dazu geschrieben und Friederike Heller hat im Grunde genommen daraus eine, man könnte sagen, Farce gemacht, mit sehr viel Slapstick und possenhaften Elementen.
Es ist ja erstaunlich, dass wir Hochstapler oder sollte ich vielleicht auch sagen HochstaplerInnen oft mit einer gewissen Sympathie begegnen. Sie spielen ihre Rolle ja sehr gut und manchmal ist es ein Vergnügen, wie die Menschen auf diese Hochstapelei hereinfallen. Stellt sich denn, Herr Heyer, dieser Effekt jetzt auch bei diesem Stück ein, so etwas wie eine Identifikation mit dem Bösewicht?
Absolut, das muss man sagen. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass natürlich diese Betrügerfiguren immer auch Projektionsflächen sind. Vor allem für das, was in der Gesellschaft nicht gut oder nicht rund läuft. Ja, das sind zum einen natürlich Figuren des anderen, des Alteritären, aber es sind auch Figuren, die zum Beispiel, wenn Sie an den Hauptmann von Köpenick denken oder hier an Johann Kaiser, den Protagonisten, die aus einer sozial prekären Schicht kommen und versuchen quasi den Aufstieg zu wagen, indem sie zu kleinen Kriminellen und so weiter greifen. Und so ist es ja auch bei dieser Figur. Der wird erstmal ein Kleinkrimineller, er schmuggelt sich so irgendwie in die höheren Kreise, gibt dann vor, Sohn eines Bohrmaschinenherstellers zu sein. Natürlich stürzt die Fassade im Stück immer mal auch wieder ein. Aber es wird deutlich, dieser Mann ist eigentlich jemand, der sich befreien will aus seiner sozialen Misslage. Und das bietet natürlich eine Identifikationsfläche, die, und das muss man sagen, die Regisseurin auch immer wieder ins Bühnenbild zum Beispiel sehr klug integriert. Es gibt als ein Hauptmerkmal oder Motiv verschiedene Leinwände. Diese Leinwände, die sind eigentlich eine Art Leitmotiv, das sich auf der Bühne zeigt. Sie sind die große Projektionsfläche, auf der dieser Lügenpalast errichtet ist von dem Protagonisten. Und wir sehen natürlich da manche schöne idyllische Bilder aus dem Fürstentum Liechtenstein. Wir sehen aber auch zum Beispiel ein Picasso und er sagt dann eines dieser vielen kleinen witzigen Momente dieses Stückes, ach, denselben Picasso haben wir natürlich auch zu Hause. Und das ist natürlich die Projektionsfläche für ihn selbst, wo er quasi die Lüge versucht, in die Wirklichkeit zu bringen. Und es ist aber auch die Projektionsfläche für die Zuschauer, die erkennen, in jedem Leben gibt es so viele kleine Leinwände, in denen wir unsere Alltagslügen irgendwie auch sehen und manifestieren. Deswegen ist das eigentlich ein sehr gut gewähltes Bild, das ganz zentral ist, um diesen Text auch zu verstehen.
Sie haben es beschrieben, Herr Heyer, dieser Johann Kaiser, er wagt den Aufstieg. Gibt es denn auch so was wie einen richtigen Absturz?
Ja, es gibt so Momente, in denen er dann auch entlarvt wird. Und ein Moment ist auch sehr tragisch. Zum Beispiel, da sitzt dann einer der vier Figuren, die wechseln sich ab und spielen den, sitzt da am Klavier, spielt so ein bisschen melancholische Musik auch. Ja, und natürlich am Ende, auch da kommt die Leinwand nochmal ins Spiel, am Ende ist er quasi hinter dieser Fläche und man sieht nur den Schatten. Da wird es zur Schattenwand und deutlich wird dann, der ist eine Figur auf der Flucht. Also der hat keinen Ort, der hatte schon sein ganzes Leben im Grunde genommen keine Heimat und ist jetzt eine Figur, die keinen Platz mehr finden wird, die immer auf der Flucht sein wird, die immer im Schatten leben muss, die immer in Angst leben muss. Also dieses Ambivalente, dieses Zwiespältige bestimmt sehr stark diesen im Grunde genommen sehr heiteren, auch sehr slapstickartigen Text und diese Inszenierung.
Thomas Beck hat den Johann Kaiser gespielt. Wie hat er das gemacht?
Ja, er ist einer von vieren, also überhaupt das Stück lebt von diesen vier Darstellern, die sich abwechseln und die dann ganz so im brechtianischen Sinne auch auf der Bühne sagen, so jetzt übernehme ich mal die Rolle und dann sagt der andere, na, da wirst du aber keine gute Situation haben, denn da gibt es immer aufs Maul, wenn du den Protagonisten spielst, den Johann Kaiser. Das funktioniert über weite Strecken, aber es hat eben auch einen gewissen Leerlauf, denn die Regisseurin nimmt sich sehr viel Zeit, um diese Geschichte nachzuerzählen, zu rekonstruieren und auch zu zeigen, wie eigentlich dieses Übel in der Welt gesellschaftlich hergestellt wird, also wie so eine Person überhaupt zum Betrüger wird. Aber man hat manchmal den Eindruck, dass das Stück an sich trotz aller Komik es nicht vermag, selbstständig Bilder und Metaphern wirklich aus sich heraus zu produzieren. Und deswegen kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieses Stück in weiten Teilen auch einfach bebildert wird, anstatt selbst wirklich Bilder aus sich heraus zu entwerfen. Das liegt natürlich auch an der Textgrundlage, aber ich finde, Friederike Heller Schiller macht mit ihrem Quartett das Beste, was man aus diesem Text herausholen kann.
Für immer die Alpen von Benjamin Quaderer am Staatstheater Mainz, uraufgeführt, inszeniert von Friederike Heller. Vielen Dank an Björn Heyer.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Er war einer der ganz Großen in der Musical-Branche. Er hat einen Oscar gewonnen und den Pulitzer-Preis, Tony und Grammy Awards. Stephen Sondheim, er hatte mehrere Begabungen. Er konnte Stücke schreiben, Lieder texten und er konnte sehr pragmatisch, sehr tonal und sehr effektvoll komponieren. Dabei schätzte er Maurice Ravel, Steve Reich und auch The Talking Heads, wahrlich keine eingängige musikalische Stangenware. Jetzt ist Stephen Sondheim im Alter von 91 Jahren gestorben. Peter Mücke erinnert an diesen in mehrfacher Hinsicht außerordentlichen Künstler.
Stephen Sondheim hatte zeitlebens eine auf den ersten Blick etwas seltsame Leidenschaft für einen der kreativsten Theaterkomponisten und Songtexter: Kreuzworträtsel lösen. Für ihn war das ein vollkommen naheliegendes Hobby, denn es sei wie das Erschaffen von Kunst.
Order out of chaos, order out of chaos. That's why I like crossword puzzles.
Es geht darum, Ordnung im Chaos zu schaffen. Deshalb liebe ich Kreuzworträtsel. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum Menschen Künstler sind. Die Welt war schon immer chaotisch, das Leben unberechenbar. Eine Form zu schaffen, das ist der Grund, warum Menschen Bilder malen, Fotos machen, Musik schreiben oder Geschichten erzählen. Sagt Sondheim in einem NPR-Interview. Am 22. März 1930, als Sohn wohlhabender jüdischer Eltern in New York geboren, gerät sein Leben schon mit 10 aus den Fugen, als sich die Eltern scheiden lassen. 2 Jahre geht er in eine Militärakademie, eine Zeit, die ihn geprägt hat. Damals wurden auf diese Militärschulen gerne die Kinder von geschiedenen Eltern geschickt. Viele meiner Klassenkameraden waren Scheidungskinder. Mir hat das Leben gerettet. Nach der Scheidung war mein Leben ein einziges Chaos und die Schule hat mir Ordnung gegeben. Pünktlich sein, die Knöpfe an der Uniform polieren, Befehle bekommen, das war wunderbar. Das hat mir Struktur gegeben und psychologisch gesehen mein Leben gerettet.
Psychologically, it must have saved my life.
Mit der Jazz- und Popmusik der 40er Jahre hat er wenig am Hut. Musik ist für den jungen Sondheim vor allem die Musik aus Filmen und Shows. Schon als Jugendlicher macht er erste Kompositionsversuche. Prägend wird sein Studium am Williams College in Massachusetts und beim Komponisten Milton Babbitt.
My first music teacher, he laid down the rules and,
Mein erster Musikprofessor hat uns strenge Regeln über das Komponieren gelehrt. Das hat mich sofort angesprochen. Musik ist nicht rumsitzen und auf eine Inspiration warten. Eine Melodie muss man entwickeln und hart daran arbeiten und nicht nur am Klavier rumklimpern. Das ist eine sehr bewusste Art der Komposition und das habe ich dann bei Milton Babbitt weiterverfolgt. Babbitt, der zeitweise als Mathematikprofessor in Princeton lehrte und als einer der Pioniere der seriellen und elektronischen Musik gilt. Sondheim jedoch zieht es zum Broadway. Sein Durchbruch gelingt ihm Mitte der 50er Jahre, als er die Texte zu Leonard Bernsteins West Side Story schreibt.
I like to be in America, okay by me in America, everything free in America, for a small fee in America.
Well, I've always been somewhat critical.
Ich habe meine Arbeit von damals auch immer schon kritisch gesehen. Ich weiß, viele lieben das, aber es gibt Momente, die beschämen mich bis heute.
That embarrass me, that says Tony in Tonight. Today the world was just an address. That sure sounds like he's been reading a lot to me.
Tony sagt in Tonight, the world was just an address. Das hört sich an, als wäre Tony sehr belesen, aber er ist ja ein Jugendlicher von der Straße. Der kommt nicht mit so einer fancy Phrase. Vielleicht klingt es ganz gut, aber wenn ich es höre, dann muss ich weggucken, bevor ich wieder zur Bühne schaue.
When I hear it, I just look away and then I look back up at the stage.
Beim Schreiben der West Side Story Texte soll Sondheim schon damals jeden Donnerstag den Listener, das Kunstmagazin der BBC, an Set mitgebracht haben, um nachmittags das schwierige Kreuzworträtsel darin zu lösen. Aus dieser Manie soll 1973 auch der Film The Last of Sheila entstanden sein, ein Rätselkrimi, zu dem Sondheim und sein Freund Anthony Perkins das Drehbuch geschrieben haben. Die großen Auszeichnungen bekam Sondheim aber für seine Kompositionen, etwa den Oscar für die Filmmusik zu Dick Tracy.
Sooner or later you're gonna be
oder den Pulitzer-Preis für das Musical Sunday in the Park with George, sein wohl bedeutendstes Werk. Jeweils 8-mal hat Sondheim zudem den Grammy und den Tony Award abgeräumt. Jetzt ist er im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Roxbury, Connecticut gestorben, nachdem er am Vortag noch mit Freunden Thanksgiving gefeiert hatte.
Zum Tod von Stephen Sondheim war das Peter Mücke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Thomas Jädicke.
Almudena Grandes, eine der wichtigsten und erfolgreichsten spanischen Autorinnen der Gegenwart, ist tot. Sie starb heute im Alter von 61 Jahren in ihrer Heimatstadt Madrid an einer Krebserkrankung. Ihre Bücher sind in mehr als 20 Sprachen übersetzt worden. Reinhard Spiegelhauer.
Almudena Grandes Erstlingswerk, Lulu, die Geschichte einer Frau, erschien im Jahre 1989. Die detaillierten Schilderungen der sexuellen Begierden der Hauptfigur waren damals für viele in Spanien ein Skandal. Das Ende der Franco-Diktatur lag nur wenige Jahre zurück und Sexualität war während des Frankismus im öffentlichen Leben ein großes Tabuthema gewesen. Zugleich erlebte gerade Almudena Grandes Heimatstadt Madrid nach dem Ende der Diktatur in den 80ern eine regelrechte Kulturrevolution, die sogenannte Movida. Lulu wurde zum weltweiten Bestseller und schon 1991 verfilmt. Zu den jüngeren Werken Grandes, die auch in Deutschland Beachtung gefunden haben, gehören die Romane »Der Feind meines Vaters« und »Ines und die Freunde«. Sie stehen beispielhaft für die intensive Auseinandersetzung der Autorin mit dem spanischen Bürgerkrieg und der Franco-Diktatur. Beide sind in der spanischen Gesellschaft noch immer nicht aufgearbeitet. Die regierende Mitte-Links-Regierung bereitet gerade ein sogenanntes Gesetz für die demokratische Erinnerung vor, das die Aufarbeitung neu anstoßen soll.
Die Grünen-Politikerin Claudia Roth will als Kulturstaatsministerin die deutsche Kulturlandschaft in ihrer ganzen Vielfalt stärken. Es dürfe keine Frage des Wohnortes sein, ob man kulturelle Angebote wahrnehmen oder sich künstlerisch kreativ verwirklichen könne, sagte Roth der Augsburger Allgemeinen. Die Pandemie habe den Menschen vor Augen geführt, wie sehr etwas fehle, wenn Konzertsäle stumm und Bühnen leer blieben. Kunst und Kultur seien systemrelevant, weil sie demokratierelevant seien, so Roth weiter. Sie freue sich darauf, im Austausch mit Ländern und Kommunen Kulturschaffende und die Kulturlandschaft zu stärken. Der Schriftsteller Gerd Loschütz hat am Abend in Braunschweig den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis erhalten. Loschütz wird für seinen Roman »Besichtigung eines Unglücks« ausgezeichnet. Darin recherchiert ein Journalist zu einer der schwersten Zugkatastrophen der deutschen Geschichte im Jahr 1939 in Genthin. Die Jury lobte die sachlich konkrete, aktengenaue Manier der Erzählsprache, die dem Entsetzen eine angemessene Form gebe. Der Roman sei ein Diskurs über die prägende Macht des Zufalls und die Gleichzeitigkeit. Der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis wird jährlich von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk gestiftet. Er ist mit 30.000 Euro dotiert.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Die künstliche Intelligenz, das ist ein hochaktuelles Thema, das in wenigen Jahren wahrscheinlich die meisten Lebensbereiche von uns beeinflussen wird. Von der Medizin bis zur Mobilität, von unserem Konsumverhalten bis hin zu unserer Freizeitgestaltung. Immer bessere Algorithmen, immer schnellere Rechnerleistungen werden uns viele Aufgaben und Entscheidungen abnehmen. Ob wir das merken oder nicht, ob wir das wollen oder nicht, das birgt natürlich große Chancen und auch große Risiken zugleich. Wir haben in vielen Zusammenhängen hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur über künstliche Intelligenz gesprochen. Jetzt werden wir das wieder tun, und zwar werden wir der Frage nachgehen, in welche Wechselbeziehung Theater und künstliche Intelligenz treten können. Dazu gab es heute ein Zoom-Symposium, veranstaltet vom Schauspielhaus Düsseldorf. Und daran teilgenommen hat auch die Theaterwissenschaftlerin und Medienkünstlerin Martina Leker. Sie ist jetzt zugeschaltet. Frau Leker, einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Sind denn die Fragen rund um die KI, die künstliche Intelligenz, für Sie in erster Linie eine Herausforderung als Wissenschaftlerin oder als Künstlerin?
Für meine beiden Tätigkeiten ist das eine große Herausforderung. Ich versuche, wissenschaftliches und künstlerisches Arbeiten zu verbinden. Also würde ich immer als Wissenschaftlerin Kunst machen. Also dazu habe ich Formate entwickelt, wo ich dann versuche, eher über die Diskurse zu künstlicher Intelligenz Lecture-Performances zum Beispiel zu machen. Also gar nicht direkt selber künstliche Intelligenz zu benutzen, das könnte ich auch nicht. Ich bewundere die KünstlerInnen total, auch die jetzt beim Symposium vorgetragen haben und ihre Projekte gezeigt haben, weil die wirklich danach suchen, neue Konzepte, andere Konzepte, experimentelle Versuche zu machen, wie sie als Menschen oder Mensch und künstliche Intelligenz zusammenbringen können. Und da haben sie so eine große Konzeptkonsequenz. Und mir würden dann so tolle Ideen gar nicht einfallen. Deshalb bin ich dann eher auf so einer Metaebene und schaue, was wird gesagt über künstliche Intelligenz, wer hat welche Interessen, welche kulturellen Auswirkungen hat das.
Vielleicht können wir über die eine oder andere tolle Idee, die Sie gerade erwähnt haben, auch gleich noch sprechen. Forschung mit Kunst, das ist die Überschrift oder das ist gewissermaßen das Motto, das auf Ihrer Webseite steht. Das klingt so ein bisschen nach einer Quadratur des Kreises. Wie kann man denn etwas mit Kunst erforschen? Wie gelingt Ihnen das? Welchen Ansatz haben Sie da?
Mein Ansatz ist wirklich, dass ich die ganzen Theorien, die es gibt in der Kulturwissenschaft, Medienwissenschaft oder auch in der Theaterwissenschaft, teste, indem ich sie entweder zum Beispiel in Speculation Labs, das ist ein Format, mit dem ich arbeite. Also zum Beispiel, wenn Bruno Latour, der sich sozusagen mit unserem sozialen Miteinander befasst, sagt, die Dinge sind gleichberechtigt mit den Menschen, dann habe ich zum Beispiel ein Projekt gemacht, wo ich gefragt habe, und was passiert dann mit all den versehrten Dingen? Dürfen wir die dann noch wegschmeißen? Und mit dieser Frage, was wäre, wenn das so wäre, habe ich mit Studierenden dann Projekte erarbeitet. Und dann merkt man auf einmal, man würde ja völlig zugemüllt sozusagen sein. Die Theorien zu performen, in Situationen zu bringen, um zu schauen, welche Konsequenzen hätten sie, was steht dahinter.
Bei dieser Tagung, bei diesem Symposium des Schauspielhauses Düsseldorf ging es ja konkret ums Theater. Welche grundsätzlichen Fragen stellen sich denn? Welche stehen denn da im Raum?
Also die Fragen, die wir heute auch, das war ein wunderbares Symposium, die wir sehr intensiv diskutiert haben, war einmal, kann es so etwas geben wie eine künstliche Kunst? Kann es also so sein, dass künstliche Intelligenz selber dann kreativ wird, dass sie künstlerisch tätig wird? Das ist jetzt keine neue Frage. Es gab zum Beispiel in den 1950er Jahren, 60er Jahren die sogenannte Informationsästhetik. Da wurde auch schon mit Computerprogrammen Kunst hergestellt. Damit folgt dann auch immer die Frage nach der Ersetzung des Menschen. Also kann es dann sein, dass wir den Menschen nicht mehr brauchen?
Da gibt es dieses Stichwort posthumane Kreativität. Ein ziemlich monströser Begriff, finde ich. Aber das ist genau das, was damit gemeint ist, glaube ich, oder?
Es gibt zwei Begriffe, posthuman, transhuman. Transhuman, das wären auch die sogenannten neuen Rechten, zum Beispiel in den USA, aber nicht nur dort, die sich so ein transhumanes Menschenbild vorstellen, wo man den Menschen wirklich abschafft oder aber eben technologisch optimiert und sagt, und da dürfen es auch nur bestimmte Menschen sein, die dann optimiert werden, da können nicht alle mitmachen. Das wäre eigentlich noch eine ganz moderne Vorstellung. Posthuman meint dagegen, dass wir davon ausgehen müssen, und das haben Sie auch in Ihrer Einleitung super beschrieben, dass wir eben nicht mehr alleine sind, die Handlungsmacht und Entscheidungsmacht haben, sondern unsere ganze Gesellschaft, unsere Kultur ist durchsetzt mit Algorithmen, mit künstlichen Intelligenzen. Und die sozusagen dieses mehr als nur der Mensch, in einem Ensemble zu sein mit technischen Dingen, mit Tieren, mit Umwelten, mit anderen Menschen und auch eine gleichberechtigtere Sicht darauf, dass alle Menschen ja vielleicht auch irgendwo gleich sein könnten.
Also Frau Leker, da geht künstlerische Autonomie verloren, so oder so?
Ja, die Frage nach der künstlerischen Autonomie ist ja auch eine, die wir uns vielleicht mal so ausgedacht haben. Also wir sind immer ja auch gesellschaftlich, sozial, kulturell geprägt. Wie autonom sind wir eigentlich oder wie authentisch können wir sein? Wir sind ja immer auch konstruiert, gemacht durch die Zeiten und die Welten, in denen wir leben. Und wir suchen dann immer Möglichkeiten zu finden, darüber zu reflektieren. Also das würde ich immer auch vorsichtig sein mit der Autonomie. Und ob die künstliche Intelligenz Autonomie hat, bestimmt auch nur so viel, wie wir ihr dann geben. Und irgendwann können wir sie ja gar nicht mehr verstehen. Das ist ja die Situation, in der wir sind.
Bei diesem Symposium des Schauspielhauses Düsseldorf wurden auch Projekte vorgestellt. Und Sie haben gesagt, da wurden auch tolle Ideen skizziert, Frau Leker. Können Sie da vielleicht ein, zwei Ideen herausgreifen?
Also alle Projekte waren sehr, sehr interessant. Es war sehr, sehr verschiedenartig. Ich kann so Tendenzen, zum Beispiel gab es ein Stück von den Cyberräubern, das ist eine Gruppe aus Berlin. Die haben eine künstliche Intelligenz, eine Datenbank, in die ganz viele Texte eingegeben sind. Und diese Datenbank hat dann in Echtzeit sozusagen Texte ausgeworfen für die Schauspielerinnen. Das war ein Projekt am Theater Wiesbaden und die mussten dann live sozusagen die Texte spielen. Und Sie haben gesagt, die Cyberräuber, das ist ein Versuch, dass der Mensch sozusagen zum Interpreten der Datenbank wird, sodass sie Sinn und Bedeutung dem zugeben, weil die Algorithmen oder die Datenbanken, die würden nicht nach Sinn und Bedeutung fragen, nach so einem hermeneutischen Vorgehen, sondern das geschah dann in der Kooperation mit dem Menschen. Oder Projekte, die versuchen, künstliche Intelligenz, Sensoren auch zu nutzen, um die Körperlichkeit des Menschen noch einmal zu betonen und hervorzuholen, die ja engstens mit dem Theater zusammenhängt.
Jetzt haben Sie aus der Perspektive der Künstlerin oder der Wissenschaftlerin auf die KI, die künstliche Intelligenz, geschaut. Sie haben aber, Frau Leker, einen Vortrag gehalten, jetzt bei diesem Symposium. Was interessiert die Technologie am Theater? Also genau die andere Perspektive gewissermaßen. Wie haben Sie denn diese Frage beantwortet?
Ich habe die Frage beantwortet, indem ich mich sozusagen zum Sprachrohr oder zur Anwältin, zum Medium der Technologie gemacht habe. Natürlich habe ich sie das sagen lassen, was ich als Wissenschaftlerin denke, was passiert. Was mich als Technologie, oder so habe ich dann getan, am Theater interessiert, ist, dass das Theater versucht, gerade ein neues Menschenbild hervorzubringen, nämlich eins, was man als posthuman sehen kann, dass der Mensch eben nicht mehr alleine auf der Bühne ist, sondern mit technischen Dingen, mit denen die eigene Eigenständigkeit und Eigensinnigkeit haben, mit denen dann die PerformerInnen versuchen, gemeinsam etwas zu vollbringen. Und da habe ich mich bedankt sozusagen bei dem Theater und bei den TheatermacherInnen, weil das mir natürlich als Technologie sehr hilft, um meine Algorithmen zu trainieren, um immer mehr Daten zu sammeln. Also ich habe versucht zu zeigen, dass es ein sehr ambivalentes Verhältnis ist, weil je mehr man mit mir performt oder mit Technologie performt, umso mehr entwickelt man sie und umso mehr wird man auch von Technologie performt. Also das ist nicht immer nur ein symmetrisches Verhältnis, was sich dann da einstellt.
Das Symposium Theater und künstliche Intelligenz als Zoom-Konferenz, organisiert vom Schauspielhaus Düsseldorf. Die Medienkünstlerin und Theaterwissenschaftlerin Martina Leker war das. Frau Leker, ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Als Ende April 1983 das Nachrichtenmagazin Stern beginnt, Auszüge aus den vermeintlichen Tagebüchern Adolf Hitlers zu drucken, da ist das ein riesiger Medien-Coup. Und nur eine Woche später, Anfang Mai, wird daraus der größte Medienskandal der Nachkriegsgeschichte. Das BKA stellt nämlich fest, dass es sich um eine Fälschung handelt. Der Kriegsreporter Gerd Heidemann, der die Bücher für mehr als 9 Millionen Mark besorgt hatte, der musste wegen Betrugs länger ins Gefängnis als der Fälscher Konrad Kujau selbst. Schon der Regisseur Helmut Dietl war von diesem Stoff fasziniert. Seine Komödie Stonk war ein ganz großer Erfolg. Nun hat der Produzent Tommy Wosch aus dieser Geschichte eine sechsteilige Serie gemacht, die ab Dienstag beim neuen Streamingdienst RTL Plus läuft. Faking Hitler. In den Hauptrollen Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu. Barbara Behrendt stellt die Serie uns vor.
Lars Eidinger alias Reporter Gerd Heidemann mit Hornbrille und im 80er-Jahre-Look rast über die Autobahn. Es ist der 6. Mai 1983. Der Skandal hat es eben in die Nachrichten geschafft. Heidemann dreht das Radio lauter.
Die vom Magazin Stern veröffentlichten Hitler-Tagebücher sind nach Angaben des Bundeskriminalamts gefälscht.
Er nimmt Kurs auf einen Brückenpfeiler und die Hände vom Steuer. In letzter Sekunde reist Heidemann rum, doch das Auto überschlägt sich trotzdem. In Zeitlupe fliegt Eidinger durch die Luft, die Kamera dicht vor seinem Gesicht. So, als sei im Moment der Todesangst die Wahrheit in seinen Augen zu lesen. Hat er bei der Beschaffung der Bücher Millionen Mark für sich abgezweigt? Aber in seinem Gesicht steht lediglich Schock. Auf der Gegenfahrbahn zischt der Fälscher Konrad Kujau auf der Flucht vorbei. Gespielt von einem schwäbelnden Moritz Bleibtreu auf der Rückbank, vorne die Ehefrau und seine Geliebte.
Das BKA spricht von einer plumpen Fälschung.
Plumpe Fälschung? Sag mal, die spinnen doch was, plumpe Fälschung?
Wie sollen die mal so eine Menge Bücher in so einer kurzen Zeit fälschen, plumpe Fälschung?
Eine grandiose erste Szene, die wie eine Zusammenfassung der kompletten Serie wirkt. Der verlorene Heidemann, gescheitert an Kujau, ein Schlitzohr mit Comedy-Aura. Sie zeigt auch, dass die Macher sehr frei mit den Fakten umgehen. Über einen Selbstmordversuch am Steuer hat Heidemann im wahren Leben nur nachgedacht. Die gefälschten Tagebücher dienen der Serie mehr als Aufhänger, um den Alt-Nazi-Sumpf der 80er Jahre abzubilden, in denen ein Reporter mit Nazi-Fetisch wie Heidemann, der die Yacht von Hermann Göring kauft, lediglich als komischer Vogel galt. Der Drehbuchautor und Produzent Tommy Wosch erklärt sein Interesse für den Stoff so.
Als Queer und Heidemann sich 1981 das erste Mal getroffen haben, da war ich 13 Jahre alt, in Oberbayern aufgewachsen. Die CSU hatte knapp 60% und die waren damals noch stramm rechts. Und man hatte mir so erzählt, ja, da gab es mal so eine Zeit mit Nazis und die war ganz schlimm, und aber die gibt es irgendwie so alle nicht mehr. Aber so hat sich das für mich als Kind nicht angefühlt. In den Kneipen gab es Bilder von Männern in SS-Uniformen und drunter stand unsere Helden. Und das war so mein erster Eindruck vom entnazifizierten Deutschland.
Dann kamen Rostock-Lichtenhagen, Solingen, der NSU, die AfD, Halle und Hanau.
Und insofern hat mich mein ganzes Leben lang eigentlich die Frage begleitet, wie viele Nazis leben unter uns.
Dass ein linksliberales Blatt die Tagebücher gedruckt hat, konnte, sagt Wosch, nur auf einem Nährboden voller Faszination für die NS-Zeit geschehen. Um das zu verdeutlichen, hat Wosch fiktive Charaktere eingebaut. Hauptfigur ist die junge Journalistin Elisabeth Stöckel, die sich ins Investigativressort des Stern vorkämpft und dort auf Fotos ihres Vaters in SS-Uniform stößt. Ein beliebter linksliberaler Juraprofessor, gespielt von Ulrich Tukur.
Warst du bei der Waffen-SS?
Spinnst du?
Du bist mir eine Antwort schuldig!
Das muss ich mir nicht anhören, auch nicht von dir!
Weil sie diese Beweise vernichtet, wird sie vom jüdischen Aktivisten Leo erpresst. Sie soll die Veröffentlichung der Tagebücher verhindern, denn darin wird der Führer als lieber Opa verharmlost, der weder etwas von der Reichspogromnacht wusste, noch die Juden vernichten wollte. So sinnvoll es ist, über den fiktiven Erzählstrang mehr über die Nazis unter uns zu erzählen, so klischiert sind diese Szenen geraten. Dass sich ausgerechnet der jüdische Aktivist und die SS-Tochter ineinander verlieben, wirkt ein wenig abgeschmackt. Die Macho-Redaktion bekennt sich zur Jungjournalistin, der Jura-Professor gesteht seine Schuld. Für RTL Plus braucht es anscheinend das unterkomplexe Rosa-Rot. Zudem sind realer Fall und Fiktion für den Zuschauer kaum auseinanderzudröseln. Am besten und lehrreichsten ist Faking Hitler, wenn sich die Serie mit ihrem schönen 80er-Jahre-Kolorit, dem Zigarettenqualm, den Hornbrillen und der neudeutschen Welle auf die Fakten konzentriert. Was wusste Gerd Heidemann wirklich? Tommy Wosch hat den gleichnamigen Stern-Podcast Faking Hitler zur Grundlage genommen, der die aufgezeichneten Telefonate zwischen Heidemann und Kujau auswertet. Zudem hat er Heidemann häufig besucht. Lars Eidinger nicht.
Ich war mir nicht so sicher, ehrlich gesagt, ja, weil natürlich trägt man auch eine ganz schöne Verantwortung. Ich schütze mich dann immer ein bisschen dadurch, dass ich sage, ja, aber letztendlich ist es dann doch Fiktion, ja, und ich orientiere mich in erster Linie an dem Drehbuch und versuche vor allem auch mich frei zu machen. Ich bin nicht Gerd Heidemann, ich spiele Gerd Heidemann und es ist eine Interpretation wie jede andere fiktive Person auch.
Sein Heidemann ist bei allem Nazi-Fetisch ein Mensch, mit dem man mitfiebert. Der Sidekick-Star ist allerdings Britta Hammelstein als Kujaus Ehefrau mit ausgeprägtem Geschäftssinn. Zurück zur ersten Szene und Heidemanns Autounfall. Dass die Serie in dieser ersten Minute schon die Fälschung verkündet und trotzdem spannend und unterhaltsam bleibt, macht sie neben der starken Besetzung doch allemal sehenswert.
Barbara Behrendt über Faking Hitler mit Moritz Bleibtreu und Lars Eidinger in den Hauptrollen. Ab Dienstag im neuen Streamingdienst RTL Plus. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons, wie immer am Samstagabend mit dem Wochenrückblick. Klaus Bukatzki.
Am kommenden Sonntag beginnt der Advent, verhieß uns Christ und Welt die Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Warum gibt es Froschkönig im Advent? Fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zu einem besonders beliebten Märchen der Gebrüder Grimm auf den Bühnen, die die Welt bedeuten. Es war einmal eine Theaterlandschaft, die hatte es sich zur Tradition gemacht, wenn die Tage kürzer, dunkler, kälter wurden, mit besonderen Aufführungen die Familien in ihre warmen und hellglitzernden Säle zu locken. Schreibt Vasco Böhnisch und erinnert an die guten alten Zeiten, in denen wir noch nach Lust und Laune ohne Maske ins Theater konnten, und gerade auch die Kleinen. Viele lernen so erst, dass es Theater gibt und was es sein kann, meint Vasco Böhnisch. Manche auch auf der Bühne. Maja Beckmann hatte ihre erste Rolle als Elevin im Märchen. Heute ist sie Schauspielerin des Jahres. Auch umgekehrt geht es. Barbara Nüsse, die Grande Dame des Hamburger Thalia-Theaters, spielt zurzeit Pippi Langstrumpf mit 78. Vergleichsweise jung, mit ihren 77 Jahren, ist die Schauspielerkollegin Angela Winkler. Ich wollte keinen Reichtum. Ich wollte Theater spielen, als Teil einer Gruppe. Ich möchte zuhören können und nicht nur mit mir selbst reden, erzählte sie im Interview mit der Zeit. Wenn ich auf der Bühne bin, bin ich drauf. Dann fühle ich mich frei. Und wenn was schief geht, sag ich den Satz eben nochmal. Und Kinder im Theater freut so etwas ganz ungeheuerlich. Weihnachtsmarkt, das heißt, führte uns die Tageszeitung Taz wieder in den Advent, frisch gebrannte Mandeln, direkt aus dem Kupferkessel, die Tüte wärmt durch die Handschuhe hindurch, aber die Mandeln sind so heiß, dass man die erste mit Spitzenzähnen in den Mund nehmen muss. So erinnerte sich Jörn Kabisch an seine Kindheit. Und heute? Wahrscheinlich haben bald wieder viele Weihnachtsmärkte geschlossen. Eine heiß gebrannte Mandel zwischen den Zähnen zu drehen, wäre das ein Trost? Und Trost werden wir in diesem Advent wohl reichlich brauchen. Worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert? Fragt der Berliner Tagesspiegel jeden Sonntag. Über die Zahl 100.000. Mehr als 100.000 Corona-Tote gibt es mittlerweile in Deutschland, antwortet die Fernsehmoderatorin Birgit Nössing. Ich habe in Interviews gelesen, wie Angehörige von Corona-Opfern das Virus immer noch leugnen und dessen Ansteckungsgefahr herunterspielen. In Portugal oder Italien zum Beispiel haben die vielen Toten zu einem gesellschaftlichen Bewusstseinswandel geführt. Das zeigt, dass wir in Deutschland als Gesellschaft irgendwo versagt haben. Und brauchen wir deshalb nun endlich eine Impfpflicht? Die aktuelle Impfverweigerung, stand in der Süddeutschen Zeitung, ist ein Zivilisationsbruch, der auf einem hoch übersteigerten Hang zum Gesunden basiert. Irgendwie krank, meinte Gerhard Matzig. Wir stehen vor einer Bedrohung, die nur die Gesellschaft als Ganze bewältigen kann, hieß es in der Tageszeitung Die Welt. Jeder muss mitmachen. Ist das eine Einschränkung der Freiheit? Nein. Frei zu sein bedeutet nicht, immer und überall tun zu können, was man will. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung macht der amerikanische Soziologe Benjamin Bratton einen bildhaften Vergleich. Wenn ein Zug auf ein Hindernis zurast, eine Minderheit der Fahrgäste sich allerdings weigert zu glauben, dass es zu einem Zusammenstoß kommen wird und dass der Zugführer rechtlich befugt ist einzugreifen, oder wenn sie gleich ganz an der Existenz der Gleise zweifelt, dann haben die anderen Fahrgäste das Recht, diese Minderheit zu überstimmen. Sie haben das Recht, Maßnahmen zur Pflicht zu erklären. In anderen Ländern wundert man sich da schon über die Deutschen, die doch gerne als so diszipliniert betrachtet werden. In Rom, Neapel oder Mailand hätte sich niemand vorstellen können, dass sich die Lage in Deutschland, dessen Corona-Management zu Beginn der Pandemie tiefe Bewunderung hervorgerufen hatte, einmal derart zuspitzen könnte, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus Italien, wo sehr viel schärfere Corona-Regeln gelten als bei uns. Die Deutschen, schrieb Karin Krüger aus Mailand, seien einfach disziplinierter als Italiener, hielten Regeln widerstandsloser ein und hätten ein größeres gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein, lautete der Tenor im Frühling 2020, als die Infektionszahlen nördlich der Alpen wochenlang so niedrig blieben, dass in Italien schon mancher kolportierte, die Zahlen seien vermutlich gefälscht. Was hatte Christ und Welt uns noch zur Vorweihnachtszeit mitgeteilt? Das Wort Advent stammt vom lateinischen Adventus und bedeutet Ankunft. Hoffen wir auf ein gesundes Ankommen zu Weihnachten. Was nervt Sie, will die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung wissen. Impfgegner sowieso, antwortet der Filmregisseur Thomas Arslan, hat aber noch anderes Nerviges im Angebot, wenn er an Spaziergänge in Berlin denkt. Teil 2, Neuköllner Hipster mit 3000 Euro Hund an der Leine. In der aktuell dunklen Jahreszeit nicht selten mit aufwendigen Lichtspielen über dem Herbst-Winterleibchen des vierbeinigen Wegbegleiters, damit das teure Vorzeigeschätzchen auch nicht übersehen wird. Gute Nacht und einen gesunden Advent.
Klaus Prokatzky mit seinem Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick. Und das war unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke. Ich danke fürs Zuhören. Guten Abend.